Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, im Moment ist ja in Berlin jede Menge los. Da wird das Grundgesetz geändert, es wird eine neue Regierung ausverhandelt zwischen CDU und SPD. Es ist jede Menge Bewegung im politischen Spiel in unserem Land. Du hast mit jemandem gesprochen, der die aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland ganz genau beobachtet und auch Ideen hat, ja, wie denn wieder da etwas in Bewegung kommen kann. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau habt ihr euch unterhalten?
Ich habe mit Thorsten Alsleben gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und er fordert gewisse Dinge für die Wirtschaft. Also ist natürlich ein Lobbyverband für die Wirtschaft, aber er macht sich große Sorgen um die Wirtschaft. Und er sagt zum Beispiel, wir brauchen jetzt dringend einen Bürokratieabbau. Er hat ja auch eine ganz witzige Idee, da waren wir letztes Jahr ja gewesen, ein Museum für Bürokratie ins Leben gerufen. Das war so ein Pop-up-Museum in Berlin, wo man Bürokratie mal zum Anfassen hatte. Fand ich ganz witzige Idee, weil das ja ein sehr abstraktes Thema ist und so konnte man sich das dann mal in ein paar Räumen anschauen. Und ja, Thorsten ist eher skeptisch, was die wirtschaftliche Lage angeht und hofft natürlich auch, dass das sich jetzt nochmal ändert.
Liegt denn unsere aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland einzig und allein daran, dass wir zu viel Bürokratie haben? Ich meine, ein Großteil der Bürokratie kommt ja von der EU und damit betrifft das ja alle europäischen Länder. Aber irgendwie scheint es nur Deutschland im Vergleich so schlecht zu gehen und andere Länder in Europa kommen da besser weg. Geht er darauf auch ein?
Das auch. Also das Thema Bürokratie ist immer die Sache, wie setze ich das nochmal in nationales Recht um? Also das gibt es ja schon gewisse Auslegungsspielräume. Und er sagt halt, Deutschland hat eine sehr hohe Staatsquote, also große Verwaltung und das schafft natürlich nochmal zusätzliche Bürokratie. Aber wie gesagt, das Thema Bürokratie scheint halt das Thema Nummer eins bei der Wirtschaft zu sein.
Und was Thorsten Alsleben genau sagt, das hört ihr jetzt im Interview. Michael im Gespräch mit Thorsten Alsleben über die Wirtschaft und über Bürokratie und vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung für unser Land oder eben doch nicht. Viel Spaß.
Guten Tag aus Saarbrücken. Heute ist Thorsten Alsleben, der Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Thorsten.
Ja, danke, lieber Michael.
Thorsten, wie beurteilst du denn die aktuelle wirtschaftliche Lage in unserem Land?
Ja, die wirtschaftliche Lage ist desaströs. Also man kann sogar sagen, sie ist so schlimm wie noch nie, weil selbst zu Corona und zu Zeiten der Finanzkrise waren es vor allem kurzfristige exogene Schocks, die zu einem Wachstumseinbruch geführt haben. Aber jetzt haben wir es viel schlimmer, weil es strukturelle Probleme sind, die längerfristiger Natur sind. Die haben sich längerfristig aufgebaut. Aber sie bauen sich auch, wenn überhaupt, nur langfristig ab. Und sie führen dazu, dass wir die schlimmste Rezession haben, in der Industrie vor allem, die wir je hatten. Und es führt dazu, dass immer mehr Unternehmen entweder dicht machen oder ins Ausland abwandern. Und beides ist schlecht für die Wirtschaft, fürs Wachstum und auch für die Arbeitsplätze und auch den Erhalt unseres Sozialsystems in Deutschland.
Ja, man liest ja wirklich täglich Schocknachrichten. Also heute Morgen habe ich gelesen, Audi baut 7.500 Stellen ab. Das sind ja auch 7.500 Familien, die davon betroffen sind. Das sind ja persönliche Schicksale. Was sind denn so die größten Hemmnisfaktoren für die Wirtschaft derzeit? Ist es Bürokratie oder ist es die allgemeine Lage? Also wie beurteilst du das?
Ja, da ist die Studienlage und die Umfragelage sehr klar. Seit etwa 2-3 Jahren ist Bürokratie das absolute Top-Investitionshindernis in Deutschland. Bürokratie ist der schlimmste Standortfaktor. In allen Umfragen bei Unternehmenslenkern wird das als Top-Priorität genannt. Danach wechselt es ab. Mal sind es die Energiepreise, mal sind es die hohen Steuern, mal sind es die Sozialabgaben, mal der Fachkräftemangel. Aber Bürokratie ist immer das Top-Thema. Das ist eigentlich auch eine gute Nachricht, weil das ist ein Thema, bei der die Politik sofort ansetzen könnte. Das kostet nichts, wenn man dort reformiert. Es gibt da viele gute Ideen. Man muss halt den Mut haben, das jetzt umzusetzen. Und wenn ich überhaupt irgendwas Positives jetzt gerade mit den Koalitionsverhandlungen verbinde, dann doch den Ansatz, die Bürokratiekosten um 25% zu senken. Ich glaube, das reicht nicht, weil die Bürokratiekosten, der Erfüllungsaufwand hat sich in den letzten 3 Jahren verdreifacht. Also man müsste da stärker rangehen. Man muss vor allem beim Staat stärker rangehen. Es gibt zu viele Beamten auf Bundesebene, die dann wieder neue Bürokratie produzieren. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, Reformen herbeizuführen, ohne viel Geld dafür auszugeben.
Ja, du hattest ja so ein Bürokratiemuseum in Berlin als Pop-up-Museum im letzten Jahr ins Leben gerufen. Wir waren ja auch mit der Union-Stiftung, mit einer kleinen Gruppe da, haben uns das angeschaut. Also ich fand es wirklich sehr, sehr gut, weil das Thema, das ja sehr abstrakt ist, wurde mal greifbar. Man konnte das wortwörtlich erleben und man konnte auch Bürokratie abbauen, indem man Dinge geschreddert hat. Und da waren ja ganz viele Politikerinnen und Politiker auch zu Gast. Hattest du den Eindruck, dass die wirklich willens sind, was zu ändern? Oder sagen die, oh, das ist alles so komplex, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen?
Doch, den Eindruck hatte ich schon, weil man auch in den Gesprächen mit den Politikern eine Veränderung bemerkt hat. Ich sage mal ein Beispiel. Wir hatten den Vorschlag eingebracht, neue Gesetze, die Wirtschaft belasten, mit einem Verfallsdatum zu versehen. Das heißt, nach 5 Jahren läuft das Gesetz automatisch aus. Es wird ein Jahr vorher evaluiert und dann kann der Bundestag entscheiden, macht er das Gesetz nochmal neu, macht das etwas anders oder lässt das einfach auslaufen. Da gab es am Anfang Skepsis bei Politikern, weil die gesagt haben, ach naja, dann wird das doch automatisch nur verlängert und so weiter. Aber durch die Argumente, die wir gebracht haben, haben mehrere Politiker hinterher gesagt, nee, das stimmt, das ist eine Idee, die könnte man mal verfolgen mit der Evaluation, ja, also dass man wirklich überprüft, welche Wirkungen hat denn das Gesetz, welche Schäden verursacht das Gesetz. Und das hatte die FDP und die Union hatten das im Wahlprogramm. Und ich hoffe, dass das jetzt bei den Koalitionsverhandlungen auch als eine Möglichkeit rauskommt.
Ja, neben dem Thema Bürokratie gibt es ja auch das Thema Energiepreise, was insbesondere die Industrie belastet. Wie ist da die Rückmeldung aus der Wirtschaft zu dir?
Also erstens mal, bei der Politik ist das Thema voll erkannt. Also auch die Verhandler von Union und SPD sagen, wir müssen jetzt was tun, um die Energiepreise zu senken. Ich glaube, dass der Ansatzpunkt noch nicht ausreichend ist, weil das ist wirklich ein massives Problem. Also insbesondere bei der Schwerindustrie, der energieintensiven Industrie, da gibt es ja jetzt schon Nachlässe und Subventionen, aber die sind halt internationalen Wettbewerb immer noch abgehängt. Und zusammen mit den ganzen anderen Wettbewerbs- oder Standortfaktoren sind sie wirklich benachteiligt. Und das führt dann auch zur Deindustrialisierung. Das messen wir ja auch. Also es müsste 2 Ansätze geben. Erstens, das Energieangebot müsste ausgeweitet werden. Da war natürlich die Abschaltung der Kernkraftwerke genau das Falscheste. Und es bringt auch nichts, wenn wir jetzt mit wahnsinnig viel Geld zusätzliche erneuerbare Kapazitäten aufbauen, ohne die Netze und Speicher zu haben. Weil sonst wird billiger Strom produziert, wenn keiner gebraucht wird. Der muss dann wiederum teuer an andere Länder abgegeben werden. Und wenn wir dann dringend welchen brauchen, dann bei Dunkelflauten im Winter und so weiter, dann wird eben nichts produziert. Also müssen wir andere Energieinfrastruktur zusätzlich aufbauen. Beispielsweise Gaskraftwerke, die flexibel sind. Ist jetzt für die CO2-Bilanz nicht so gut. Wir könnten auch in Deutschland mal anfangen zu fracken. Ja, es gibt Fracking-Gas in Deutschland. Das ist inzwischen ökologisch völlig unbedenklich. Stattdessen importieren wir Fracking-Gas aus den USA für teuer Geld, müssen dann diese Terminals bauen, müssen die mit riesigen Schiffen über den Atlantik schippern. Das hat mit Umweltschutz überhaupt nichts zu tun. Ja, also da gibt es andere Möglichkeiten, günstiger hier auch etwas autonomer zu sein. Also Energieangebot ausweiten ist das eine. Und dann auf der Ausgabenseite. Man muss natürlich die Stromsteuer so weit senken, wie die EU das zulässt, also auf das Minimum. Das kann ja nicht sein, dass wir da hier höhere Stromsteuern haben als andere Länder. Und die Netzentgelte, die immer teurer werden, weil das ganze Netz finanziert werden muss, die müssen finanziert werden. Die Koalition plant das jetzt wahrscheinlich aus Steuermitteln. Wir würden einen anderen Weg vorschlagen. Jeder zahlt ja, also Endverbraucher, aber auch Industrie zahlt ja CO2-Zertifikate. Also um CO2 zu emittieren, müssen sie im europäischen Emissionshandelmarkt Zertifikate kaufen. Und die Einnahmen von diesen Zertifikaten landen beim Staat. Und die müssten 1:1 zurückgegeben werden durch eine Deckelung dieser ganzen Abgaben, die auf Strom anfallen. Und dann lohnt es sich auch zum Beispiel auf Strom umzustellen, ein Elektroauto zu kaufen oder eine Wärmepumpe einzubauen. Da braucht man keine Prämien vom Staat für, sondern wenn dann der Strompreis niedriger wird, dann rechnet sich das einfach nach einigen Jahren.
Ja, ich glaube, das Thema Energie, das wird bei uns auch sehr ideologisch diskutiert. Also wir waren tatsächlich mit unserer Stiftung am Wochenende in Paris und da hat uns ein Vertreter der Politik deutlich gemacht, also Frankreich und Atomkraft, das wird auf Ewigkeiten zusammengehören, auch aus industriepolitischen Gründen. Also da gibt es zum Beispiel das Nachbarland, unser größtes Nachbarland wird uns da jetzt nicht folgen im Thema
Ja,
Atomausstieg.
Gott sei Dank, weil ohne den französischen Atomstrom würden wir hier die Lichter ausmachen müssen. Also wir haben ja an manchen Tagen massiven Import von Kernenergie. Deswegen war dieser Beschluss auch so absurd. Wir steigen ja nicht aus der Kernenergie aus, sondern wir steigen nur aus der eigenen Kernenergieproduktion aus. Aber die Kernenergie nutzen wir weiter nur eben aus anderen Ländern. Deswegen ist das ja eine völlig absurde Entscheidung gewesen.
Auf jeden Fall. Also wir wohnen ja hier an der französischen Grenze und eins der größten französischen Atomkraftwerke, Cadenon, das sieht man vom Schaumberg, also von meiner Heimat aus, sieht man die Kühltürme, wenn das dann aufsteigt. Also das ist völlig abstrus. Und jetzt möchte ich auf folgenden Aspekt zurückkommen. Wir haben ja im Saarland eine große Stahlindustrie und die soll jetzt auf grünen Stahl umgestellt werden, was bedeutet, dass ich Stahl hauptsächlich mit Strom reduziere, um das jetzt mal untechnisch auszudrücken. Also man will da irgendwie Wasserstoff produzieren, dafür brauche ich halt Strom, um den herzustellen. Und jetzt hat sogar Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, also um das zu schaffen, brauchen wir möglicherweise Atomkraft, aber nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich. Das freut die natürlich auch. Siehst du aber irgendwie eine Chance, dass man die deutschen Kernkraftwerke, die ja möglicherweise noch zurückgeholt werden können ans Netz, dass man die wieder ans Netz bekommt, um halt das Angebot an Strom auszuweiten, oder ist das aus deiner Sicht völlig ausgeschlossen?
Also ich habe diesen Wunsch natürlich, weil es macht auch Sinn. In China passiert das ja, es werden neue Reaktortypen entwickelt und werden jetzt auch als Prototypen schon eingesetzt. Und wenn wir sagen, Deutschland will bei der Klimaneutralität noch ehrgeiziger sein als die EU, nämlich 2045, das ist ja jetzt gerade, wird das ja in die Verfassung geschrieben, dann geht es wahrscheinlich gar nicht anders als mit Kernenergie. Sonst werden wir dieses Ziel unmöglich erreichen, es sei denn, wir machen eine komplette Deindustrialisierung, aber dann bricht ja auch die Armut aus. Also wir werden uns diesen Reaktortypen nähern müssen und wahrscheinlich mit einem Vorlauf von 10 bis maximal 15 Jahre sind die auch baubar und dann wären wir eben so Richtung Ende 30er Jahre, Anfang 40er Jahre und hätten dann genau die klimaneutrale Energieproduktion, die wir brauchen. Ich glaube, das mit dem grünen Stahl ist vielleicht ein wünschenswertes Ziel. Es wird aber mindestens mittelfristig nicht funktionieren, weil es einfach so immense Kosten verursacht, dass wir da international nicht wettbewerbsfähig sind und der Staat kann es eben auch nicht unendlich bezuschussen. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich da die Ziele etwas strecken und dann eben auch Kernenergie setzen. Wenn wir das nicht machen, dann müssen wir einfach auch sagen, der Kaiser ist nackt, tut mir leid, es funktioniert nicht. Man kann nicht mit verschiedenen Wünschen, die aber alle widersprechen, keine Kernenergie, keine Kohle, gleichzeitig hohe Strombedarfe und klimaneutral, es funktioniert alles zusammen nicht und wettbewerbsfähig. Also da muss man sich von einem oder zwei dieser Ziele verabschieden. Und aus meiner Sicht müsste das sein, Verzicht auf Kernenergie. Davon müssen wir uns verabschieden, wir brauchen die Kernenergie.
Ja, vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der die Wirtschaft belastet, ist das Thema Arbeitskräfte, also Leute zu finden, die arbeiten wollen. Ich mache es mal an einem Beispiel fest, aus meinem Umfeld. Also wir haben so einen kleinen Edeka-Markt bei uns im Dorf und seit das Bürgergeld eingeführt wurde, hat die Fleischtheke nur noch ein paar Tage in der Woche geöffnet. Jetzt weiß ich nicht, ob das zusammenhängt, möglicherweise, aber müssen wir auch an das Thema soziale Sicherung, Sozialstaat rangehen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Bürgergeld ist ja sogar von der SPD erkannt, dass es da Fehlanreize gibt, dass Menschen sich das geben lassen und trotzdem arbeitsfähig sind und dann auch arbeiten, nur eben schwarz. Ja, also ich würde mal sagen, fast jeder kennt im Bekanntenkreis diese Fälle oder im erweiterten Bekanntenkreis. Da muss wieder angesetzt werden. Mit Hartz IV hatten wir eigentlich eine gute Lösung. Da wurden diejenigen gefördert, die arbeitswillig waren, aber vielleicht nicht arbeitsfähig. Denen wurde geholfen, damit sie dann irgendwann wieder in eine Arbeit kamen. Diejenigen, die arbeitsfähig und nicht arbeitswillig waren, denen wurde das Geld gekürzt. Und das muss auch so sein, weil die sind nicht bedürftig. Wer staatliche Leistungen in Anspruch nimmt, aber nicht bereit ist zu arbeiten, der ist offensichtlich nicht bedürftig, weil er irgendwo anders das Geld herkommt. Und dann kann man es auch streichen. Das ist auch verfassungsrechtlich zulässig. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist in den Sozialversicherungen, also Rente, Gesundheit, Pflege. Da haben wir jetzt schon massive Probleme, aber sie werden ja noch unglaublich größer, wenn jetzt die ganze Boomer-Generation in Rente geht in den nächsten Jahren. Dafür gibt es keine Lösung. Wir können nicht das Rentenniveau halten, gleichzeitig alle zur gleichen Zeit in Rente gehen. Ja, die Leute leben länger, werden älter, gehen aber trotzdem zum gleichen Zeitpunkt in Rente. Und wir wollen auch nicht, dass die Rentenbeiträge explodieren, weil das macht es ja dann wieder uninteressant, in Deutschland zu investieren, wenn die Arbeitskosten zu hoch sind. Wenn zu wenig netto übrig bleibt, ist ja auch nicht gut für die Leute. Also diese Quadratur des Kreises wird man nicht hinbekommen. Auch da muss man sich von einem dieser Ziele verabschieden. Ich glaube, es wird nicht möglich sein, das Rentenniveau so zu halten. Das heißt, die Rentensteigerungen der Zukunft müssen etwas geringer ausfallen als jetzt. Es wird keine Rentenkürzungen geben, aber die Rentensteigerungen müssen geringer ausfallen, auch wenn die SPD sich da noch verweigert. Es wird gar nicht anders gehen. Oder wir sagen, wir müssen länger arbeiten, was auch okay ist, weil die Leute sind ja auch viel länger fit als früher. Die sind einfach früher auch 10 Jahre früher gestorben und jetzt hat man mehr Fitness. Die verbringen ja nicht diese 10 Jahre alle im Pflegeheim. Also, dann kann man auch einen Teil dieser gewonnenen Lebenszeit in Arbeit bringen. Das machen ja ohnehin viele, die sich dann ehrenamtlich engagieren. Und das ist wichtig, dass man da jetzt Anreize bietet. Das macht die Koalition. Die will ja die Aktivrente einführen. Das heißt, man kriegt die ersten 2000 Euro, die man hinzuverdient, steuerfrei, sodass die Arbeitskraft erhalten bleibt. Aber den Sozialsystemen bringt das noch nicht so viel, weil sie bekommen ja weiterhin parallel die Rente. Also das ist nur mehr fürs Bruttoinlandsprodukt ist es gut, weil die Arbeitskraft erhalten bleibt. Für die Sozialsysteme bringt das noch nicht so viel.
Ja, jetzt sind wir ja schon beim Thema Große Koalition, die sich jetzt ja abzeichnet. Also Koalition aus, ich weiß gar nicht, ob es noch eine Große Koalition ist.
Nee, ist es nicht mehr.
Schwarz-Rot. Jetzt haben ja viele Menschen in der CDU Hoffnungen auf Friedrich Merz gesetzt. Also ich glaube, du und ich, wir beide waren da frohen Mutes. Und jetzt kam die Tage das Thema Sondervermögen. Und zwar nicht irgendwie 100 Milliarden für die Bundeswehr, sondern halt irgendwie fast 1 Billion, die zusätzlich über Schulden finanziert, die Infrastruktur auf Vordermann bringen soll, die Bundeswehr auf Vordermann bringen soll, das Thema Klimaneutralität voranbringen soll. Bist du enttäuscht von
Vermögen? Ja, also ich bin wirklich massiv enttäuscht, weil das mit nichts übereinstimmt, wie ich den Friedrich Merz kennengelernt habe und wofür wir ihn in der Sache auch unterstützt haben. Ich sehe natürlich die Zwänge bei den Mehrheiten im Bundestag. Wenn man mal die SPD als einzig möglichen Koalitionspartner hat, dann ist die Verhandlungsposition schlecht. Trotzdem, glaube ich, ist die Reihenfolge falsch. Also wenn man schon der SPD zugesteht, die größte Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik, dann hätte man vorher eine Gegenleistung bekommen müssen. Also eine Gegenleistung, davon profitiert ja nicht die CDU, sondern davon soll ja das Land profitieren. Und das hätte sein müssen, wirklich knallharte Wirtschaftsreformen, sodass Deutschland in 1-2 Jahren deutlich wettbewerbsfähiger ist. Mit den Punkten, die wir angesprochen haben, Bürokratieabbau, Steuersenkungen für Unternehmen, da sind wir international Schlusslicht. Arbeitskosten, Energiekosten, also die ganze Palette, da kann man viel tun. Wenn das gekommen wäre und dann kombiniert wäre mit einem staatlichen Investitionsprogramm, was aber sehr, sehr klug angelegt sein muss. Im Moment ist es gar nicht klug angelegt, sondern es steht gar nicht genau fest, wofür das Geld verwandt wird. Teilweise wird es auch wieder nur in den Konsum gesteckt. Also wenn man das in dieser Kombination gemacht hätte, dann hätte das wirklich einen Boom geben können. Jetzt hat man quasi einen Blankoscheck ausgestellt, da hat man eine Summe draufgeschrieben, hat gesagt, so hier bitte, gebt's aus, wofür ihr wollt, wir definieren das nicht, aber wir hätten dann als Union auch gern noch ein paar Reformen und wenn die SPD dann sagt, nö, ja was soll denn der Friedrich Merz dann machen, soll er dann sagen, lasse ich die Koalition platzen, also das ist, sagen wir mal, sehr ungeschickt. Jetzt will ich nicht zu negativ sein, weil es könnte ja noch was kommen in den nächsten 2 Wochen. Also wir kämpfen auch dafür, auch unsere Organisation. Unser Slogan ist, gute Wirtschaftspolitik ist mehr als Schulden. Also warten wir jetzt noch auf die gute Wirtschaftspolitik. Wir haben da viele gute Ideen. Aber wenn die SPD sich weigern sollte, dann sehe ich schwarz auch fürs Land. Und dann ist es auch schwarz, sehe ich auch schwarz um die Zukunft der CDU, weil sie natürlich mit diesem Wahlversprechen angetreten ist.
Und jetzt soll ja auch eine sehr, sehr große Summe in die Bundeswehr investiert werden. Also es gab ja schon ein Sondervermögen unter der letzten Regierung, unter der Ampel. Und jetzt soll noch mal was draufgelegt werden. Siehst du das für sinnvoll oder ist das auch Quatsch?
Nein, das sehe ich für absolut notwendig an. Also normalerweise müssten wir das 2%-Ziel der NATO, also 2% des BIP, müssen für Verteidigung ausgegeben werden. Eigentlich hätten wir das längst erfüllen müssen. Wir sind jetzt bei 1,3 ungefähr. Und das muss eigentlich aus dem Kernhaushalt bezahlt werden. Weil das sind die ureigenen Aufgaben des Staates, innere und äußere Sicherheit. Das ist noch wichtiger als soziale Sicherheit, die ist erst viel später dazu gekommen. Also die Definition des Staates kommt daher, dass er für innere und äußere Sicherheit seiner Bürger sorgt. Und das tut unser Staat nicht. Er sorgt für die innere Sicherheit nicht, das sieht man bei der Migration, also jedenfalls nicht ausreichend. Und bei der äußeren Sicherheit schon gar nicht, die Bundeswehr ist nicht verteidigungsfähig. So, das heißt, man müsste im Haushalt erhöhen und dafür an anderer Stelle sparen. Jetzt hat sich aber ein solcher Investitionsstau gebildet, weil einfach so viel nicht geschehen ist in der letzten Zeit, dass selbst die 2% nicht ausreichen würden, um die Bundeswehr fit zu machen. Und da würde ich sagen, da macht man ein vorübergehendes Sondervermögen, 200-300 Milliarden, die für gute Rüstungsinvestitionen verwandt wird, damit die Bundeswehr auf das richtige Niveau kommt und dann in der Zukunft die 2%, damit sie auch dem Niveau bleibt. Das macht Sinn. Das ist auch nicht schlecht für die deutsche Industrie, wenn es in Deutschland gekauft wird und nicht in Amerika, sodass wir da vielleicht eine Win-Win-Situation haben. Und wenn wir dadurch es schaffen, kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden, ja, und wir sind eigentlich schon drin, es gibt ja schon Cyberangriffe und Teil dieser Aufrüstung wäre ja auch, solche Cyberangriffe abzuwehren. Wenn uns das gelingt, dann spart uns das natürlich viele Kosten, denn wenn wir hier in militärischen Konflikt kommen, da machen wir uns nichts vor. Diese Kosten übersteigen alles andere an Beträgen, über die wir jetzt gerade reden.
Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Ich hoffe nur, dass es auch effektiv eingesetzt wird. Also, dass nicht irgendwelche Rüstungsprojekte aus den 80ern, die in der Schublade liegen, irgendwie umgesetzt werden. Also, ich bin da wirklich kein Experte, sondern dass da halt wirklich auch geguckt wird, okay, wie kann ich das effektiv machen, die Verteidigungsfähigkeit zu steigern. Da gibt es ja durchaus Länder, ich weiß nicht, Polen oder Israel, wo man mal hinschauen kann, die das ja vielleicht gar nicht so schlecht machen. Ein weiteres Thema jetzt bei diesem Sondervermögen war ja das Ziel, die Klimaneutralität bis 2045 dann auch ins Grundgesetz zu schreiben. Wie siehst du denn das?
Ja, das sehe ich als eine der größten Probleme dieser gesamten Entscheidung an, dass jetzt der Verfassungsgesetzgeber verbindlich festlegt, dass er Klimaneutralität bis 2045 will. Jetzt sagt die Union, ja, das hat ja gar keine Auswirkungen, weil das ist ja nur die Zweckbindung für die Schulden. Das mag sein, dass es in dem Kontext ist, aber natürlich wird jeder Richter, jeder Verfassungsrichter bei der Auslegung sehen, der Verfassungsgesetzgeber geht davon aus, dass bis 2045 Deutschland klimaneutral sein soll. Das steht eben nicht nur in einem einfachen Gesetz, sondern es steht jetzt im Grundgesetz, egal in welchem Kontext. Und damit spielt das natürlich eine Rolle. Also die Deutsche Umwelthilfe oder andere grüne NGOs, die künftig gegen jedes Bauvorhaben klagen, die werden sagen, dieses Bauvorhaben, diese Straße widerspricht dem Ziel Klimaneutralität 2045, auf das sich nicht nur der Gesetzgeber, sondern sogar der Verfassungsgesetzgeber geeinigt hat. Und da wird es sehr schwer, dagegen zu argumentieren. Deswegen bin ich auch sicher, dass die Grünen das da drin haben wollen. Weil wenn es wirklich nur um die Mittelverwendung ging, die 100 Milliarden, die von dem ganzen Paket für Klimaschutz ausgegeben werden sollen, könnte man es ja auch genauso schreiben. 100 Milliarden, Zweckbindung, Klimaschutz. Aber sie wollten reinschreiben, Klimaneutralität bis 2045, mit dem Hintergedanken, dass das jetzt nicht mehr verrückbar ist. Also es wird nie wieder eine Zweidrittelmehrheit dagegen geben, da bin ich mir sicher. Und der einfache Gesetzgeber wird davon schwer abweichen können. Also das ist das größte Problem bei diesem Paket, weil wenn wir nicht die Kernkraftwerke bauen, um die Klimaneutralität herzustellen, werden wir sie mit herkömmlichen Mitteln nicht schaffen. Das geht dann nur mit Deindustrialisierung. Das heißt, wir müssen quasi so teuer werden, dass die Industrie gezwungen ist, ins Ausland zu gehen. Und da haben wir dann nichts mit gewonnen.
Ja, also ich glaube, Klimaschutz ist ja durchaus sinnvoll. Also da kann man ja vieles machen. Also, aber ich sehe es auch sehr, sehr kritisch, also das so reinzuschreiben. Und ich glaube, das wird auch einfach unsere Gesellschaft spalten, weil halt viele Arbeitsplätze verloren gehen. Also gut bezahlte Arbeitsplätze, muss man ja sagen. Und das sind ja Familien, die dann unzufrieden sind und die dann möglicherweise nicht mehr Parteien der Mitte wählen werden.
Ja, vor allem, und es ist ja auch so, es bringt ja dem Klima nichts. Also wenn wir sagen, wir gehen 5 Jahre früher in die Klimaneutralität als der Rest der EU, das bringt ja überhaupt nichts, weil wir sind ja in einem europäischen Emissionshandelssystem. Das heißt, es wird ja ohnehin festgelegt, wie viel CO2 darf in Europa ausgestoßen werden. Jedes Jahr sinkt ja diese Zahl, also die Zertifikate werden ja auch immer teurer, weil es immer weniger werden. So, wenn jetzt die Deutschen 5 Jahre früher rausgehen, dann verbrauchen sie diese Zertifikate nicht mehr. Die sind dann am freien Markt, werden günstiger und die Polen und die Franzosen und alle anderen freuen sich, weil sie dann diese von Deutschland nicht mehr gebrauchten Zertifikate günstig bekommen, um dann wieder etwas mehr CO2 ausstoßen zu können. Also für die Gesamt-CO2-Menge in der EU bringt dieses Ziel überhaupt nichts. Es ist höchstens fürs gute Gefühl, dass wir sagen können, guckt mal Welt, wir schaffen das auch früher. Nur die Welt guckt bis jetzt kopfschüttelnd auf Deutschland, weil sie sieht, also so eine Energiewende wollen wir nicht machen. Alles wird teurer und CO2-Ausstoß ist auch nicht viel geringer. Und überhaupt kann man ja sowieso Klimaschutz nur weltweit hinbekommen. Wenn die Chinesen und die Amerikaner nicht mitmachen und so sieht es im Moment nicht aus, dann bringt das nichts. Dann sterben wir hier in Schönheit, aber dem Klima ist nicht geholfen.
Ja, da kann ich nur beipflichten. Also das wird sehr, sehr schwierig. Und vielleicht noch so ein letztes Thema. Wir beide sind ja Geschäftsführer einer NGO, wenn man das so will. Und es gab jetzt eine große Diskussion über NGOs. Also die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat ja so eine kleine Anfrage gemacht, um mal zu gucken, wo da Gelder hingehen. Also ich sehe das mittlerweile auch sehr, sehr kritisch. Also man hat da, glaube ich, in den letzten Jahren nicht genau hingeschaut, wo gehen Gelder hin, und man hat halt Vorfeldorganisationen aufgebaut, die massiv Einfluss nehmen auf die öffentliche Meinung. Und mittlerweile, also man ist ja mal gestartet mit dem Kampf gegen Extremismus, mehr Rechtsextremismus, vielleicht so ein bisschen Islamismus, aber auf keinen Fall Linksextremismus. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass dieser Kampf gegen Rechtsextremismus eigentlich ein Kampf gegen rechts ist, also auch gegen die CDU, CSU, gegen Freie Wähler und alles andere, was sich in diesem Umfeld bewegt. Nimmst du das auch so wahr?
Absolut. Also wenn man von NGOs redet, ist es ja eigentlich eine Lüge. Nichtregierungsorganisationen heißt ja von der Regierung völlig unabhängige Organisationen. Wenn aber die Regierung diese Organisationen finanziert, damit die dann anschließend aktiv werden gegen die politischen Gegner der Regierung, dann hat das ja fast totalitäre Züge. Also das kennt man ja aus Demokratien sonst gar nicht. Also deswegen, das muss unbedingt unterbunden werden. Und das eine sind die direkten Zuschüsse in diese Organisationen. Das andere ist die Gemeinnützigkeit. Mit der Gemeinnützigkeit ist normalerweise verbunden politische Neutralität und kein politischer Aktivismus. Und deswegen ist ja zum Beispiel ATTAC auch verboten worden, weil da eben nachgewiesen wurde, dass die ganz klaren politischen Aktivismus betreiben. Also sind nicht verboten worden, sondern ihnen wurde das Gemeinnützigkeitsprivileg entzogen. Ich habe auch nichts dagegen. Jeder linke Aktivist kann eine NGO gründen, völlig, kann dafür auch Gelder sammeln und kann auch gegen euch und gegen uns agitieren. Völlig in Ordnung. Nur bitte nicht steuerprivilegiert, sodass andere das mitzahlen und auch erst recht nicht durch Staatszuschüsse. Also da müsste man ran. Deswegen hätte ich mich auch gefreut, wenn jetzt nicht als erstes die neue Regierung mit Schulden anfängt, weil dann fehlt ja der Spardruck im Haushalt. Wenn der Spardruck da ist, gäbe es ja eine Chance, dass bei diesen wirklich unsinnigen und ich würde sogar sagen schädlichen Ausgaben als erstes gespart wird.
Was ich auch wahrnehme, ist Folgendes. Also man hat ja viele Kritiker, die einen angreifen, aber die sich noch nie irgendwie persönlich mit einem ausgetauscht haben. Und wir verstehen die Unionsstiftung als politisch neutrale Stiftung. Also wir haben zum Beispiel ein Netzwerk für Kommunalpolitik, wo Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker, alle Parteien bei uns versammelt sind, sich in Seminaren treffen, auch mal diskutieren. Das finde ich auch sehr bereichernd, also dass man sich einfach mal Positionen von anderen politischen Türen anhört. Aber ich nehme wahr, dass die Bereitschaft, sich mit dem politischen Gegner auseinanderzusetzen, irgendwie abnimmt. Also man ist so in seiner Blase gefangen und geht gar nicht mehr so in die Konfrontation oder ins Zwiegespräch. Und da geht ja auch viel Zwischenmenschliches verloren. Siehst du das auch so?
Ja, ich glaube, da spielen soziale Medien natürlich eine Rolle, weil man auf sozialen Medien sehr konfrontativ ist, pointiert, dann wird man stärker wahrgenommen, bekommt mehr Likes, aber man grenzt sich natürlich auch stärker ab und ist auch viel schneller, sagen wir mal, bis zur Beleidigung dabei. Also ich merke das ja selber bei mir auch. Also wenn Leute mich treffen, sage ich immer, ach, du bist ja viel netter als auf Twitter oder auf X. Also das ist, glaube ich, schon keine gute Entwicklung, muss man sagen. Und früher war es halt so, da hat man sich mit dem politischen Gegner, da gab es mal in der Zeitung irgendwie eine Aussage von dem anderen, aber man hat sich da bei Veranstaltungen oder so ausgetauscht. Jetzt haut man schnell einen Post raus und der ist dann halt gleich sehr scharf und der andere haut dann einen dagegen und schon hat man eine Mauer aufgebaut. Ja, und dann haben die ihre Fanbase und dann gibt es Applaus für die pointierteste Aussage. Und das ist keine gute Entwicklung eigentlich. Ich weiß aber auch nicht, man kann sie nicht mehr zurückdrehen. Man kann nur hoffen, dass es möglichst viele Veranstaltungen gibt, wo man noch wie bei euch eben unterschiedliche Positionen zusammenbringt und die Leute sich dann ins Gesicht gucken. Und wenn man dann zusammen ein Bier getrunken hat und sagt, okay, ich bin der Meinung, du bist der anderen, okay, aber du bist eigentlich ein netter Kerl, dann wird man, glaube ich, auf X nicht mehr so stark aufeinander losgehen. Also man braucht wieder mehr Räume, wo man miteinander real interagiert und dann kann man vielleicht die Spaltung überwinden.
Ja, lieber Thorsten, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst und ich sage bis bald und tschüss.
Gerne, alles Gute euch. Bis dann, ciao.
Thorsten Alsleben im Gespräch mit Michael über die Wirtschaft in unserem Land und über Bürokratie und warum wir Bürokratie auf jeden Fall abbauen sollten. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung. Es wird auch nicht archiviert, es hilft uns nur, unseren Podcast weiter zu verbreiten, damit ihn mehr Menschen hören. Ganz unbürokratisch einfach ein paar Sterne geben oder einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns über euer Feedback und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.